Herzlich willkommen zur 5. Folge des RekaCast, unser gemeinsamer Weg rund um die Pflege. Wir befinden uns heute in Hildesheim beim Helios Bildungszentrum. Wir wollen uns heute zu dem Thema Pflegeausbildung, / Generalistik unterhalten. Ich begrüße Jens Kalkhoff-Meyer. Danke, Jens, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, gerne.
Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, damit unsere Hörer wissen, wer du eigentlich bist und was du hier so machst?
Ja, mein Name ist Jens Kalkhoff-Meyer. Ich bin Leiter des hiesigen Bildungszentrums. Wir haben verschiedene Ausbildungsfach- und Fortbildungen hier im Haus. Und ich bin 58 Jahre alt, 4 erwachsene Söhne.
Fleißig gewesen.
Ganz genau. Und habe ich heute Morgen mal überlegt, seit 36 Jahren in der Pflege tätig. Wahnsinn. Und bereits 25 Jahre oder 26 Jahre in diesem Jahr als Leitung, sowohl hier im Haus als auch in einem anderen Haus, als Lehrkraft tätig. Also viele, viele Jahre Erfahrung. Mit Pflege verbunden.
Ne? Also viel Erfahrung, die du mitbringst.
Ja, auf alle Fälle.
Also sitzen wir heute genau richtig, wenn wir uns mal über das Thema Ausbildung unterhalten wollen. Ich würde gleich ganz gerne einmal einsteigen zu dem Thema, was für Erfahrungen du eigentlich hast zum Thema Pflegeausbildung so in den letzten Jahren. Wie hast du das so empfunden?
Also vielleicht rückblickend mal zu gucken, ich bin durch Mannings das 4. Gesetz, was ich inzwischen Zeit mitmache. Also ich bin ausgebildet nach dem 69er Gesetz, habe dann Schwerpunkt Ausbildung nach dem 85er bis 2004 Gesetz gemacht. Dann dieses neue Berufegesetz 2004 und jetzt das ganz neue Gesetz seit 2020 hat sich viele Sachen grundlegend geändert. Einmal von der Stundenanzahl der theoretischen Ausbildung deutlich mehr geworden, aber auch der Herangehensweise an Ausbildung. Während in den ersten Jahren früher noch viel fächerorientiert ausgebildet worden ist, Krankheitslehre, Anatomie, Krankenpflege, Chemie, gibt es das heute gar nicht mehr. Heute ist Handlungsorientierung das oberste Gebot der Gesetzgebung und hier wird ganz klar exemplarisch an Fällen gearbeitet, um wie in der Realität Probleme zu identifizieren. Also viel mehr Richtung wissenschaftliches Erarbeiten von Erhaltung. Das ist natürlich eine grundlegende Änderung für viele, die aus dem normalen Schulsystem kommen. Viele Späteinsteiger natürlich eine große Hürde erstmal, so zu arbeiten, als statt auswendig zu lernen. Hier hat viel was mit Transferdenken zu tun. Also Sachen umzuzwitschen von verschiedenen Sachen, ist für viele am Anfang eine Hürde, muss man einfach sagen, weil sie auch im normalen Schulsystem das so nicht kennengelernt haben. Gerade die einzigen, die so ein bisschen gearbeitet haben in der Schule, sind die Abiturienten, aber die anderen haben schwer und das müssen wir uns darauf einstellen und haben uns darauf eingestellt. Das heißt, der Anfang der Ausbildung jetzt nach dem neuen Pflegeberufegesetz, der ersten 10 Wochen, ist ganz viel Lernen, ganz einfach. Ne?
Findest du das, dass es gut ist, in die Generalistik überzugreifen, also diese Änderung der Ausbildungen? Siehst du das positiv oder ist das...
Noch ein bisschen durchwachsen. Ist einerseits heißt positiv, ich arbeite natürlich wesentlich problemorientierter. Andererseits muss man sich klar vorstellen, ich habe 3 Ausbildungen, die habe ich in einer gelegt und habe 3 unterschiedliche, in großen Teilen unterschiedliche, auch in einen gelegt und in der gleichen Zeit. Das ist das Problem.
Kannst du das vielleicht nochmal erklären, warum jetzt 3 Berufe in einen Namen, also es nennt sich ja dann Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Ganz früher war es die Krankenschwester, dann war es die Gesundheits- und Krankenpflegerin. Warum wird das gemacht?
Also man erhofft sich natürlich eine Attraktivität des Berufes und natürlich für die gesamten Bereiche, gerade Altenpflege, Krankenpflege, eine breitere Aufstellung, ganz einfach. Man hätte sich ruhig mehr Zeit lassen, muss man aber sagen, mehr Zeit lassen. Es sind viele Sachen drin reingekommen, die es schwer machen. Und es wird bestimmt Bereiche geben, auch die darunter leiden werden. Ich glaube zum Beispiel, Altenpflegeheime werden ein bisschen erstmal darunter leiden, weil verschiedene Berufsgruppen, die in der Altenpflege gut untergekommen sind, in der Kranken- oder in der Pflegefachfrau, Ausbildung, Pflegefachmann, vielleicht nicht unterkommen. Und es werden Ausbildungsstätten schließen werden. Das ist auch von der Gesetzgebung so, wie sie gewollt, auch kommuniziert so weiter. Es bringt schon für die vielen Bereiche natürlich qualitativ einen Vorteil. Aber das wird dauern, bis das sich durchschlägt, ganz einfach.
Welche Berufe werden jetzt alle umbenannt? Das, was Sie vielleicht nochmal fachlich
betiteln. Also wir haben die Gesundheits- und Krankenpflege, ja. Wir haben die Altenpflege und wir haben die Kinderkrankenpflege. Die drei Berufe
werden zu eins.
Zu eins, genau. Mhm. Das ist die Pflegefachfrau, der Pflegefachmann. Mhm. Bleiben bei der dreijährigen Ausbildung, bleiben auch bei der Stundenzahl der theoretischen Ausbildung mit Vorgaben. Natürlich. Und das Problem ist, die Kinderkrankenpflege in der normalen Generalistik fällt ziemlich weit runter.
Das also stelle ich mir auch schwierig vor, schwierig. Weil ich glaube, gerade da brauche ich doch mal viel mehr Fachwissen als das der Altenpflege oder der Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Es gibt eine Wahlmöglichkeit, dass man sagt, nach 2 Jahren, also grundständige Ausbildung 2 Jahre, alle drei gleich, und man kann dann durchaus entscheiden, ob man nochmal abbiegt in die Kinderkrankenpflege oder auch in die Altenpflege. Das Problem ist aber die Anerkennung. Man hat nachher eine Kinderkrankenpflegeausbildung, die aber Stand heute EU-weit nicht anerkannt ist. Das heißt, und es ist im neuen Pflegeberufegesetz, sind auch eigenverantwortliche Tätigkeiten hinterlegt, wo auch nicht klar ist, ob die diese Abzweigung noch diese Tätigkeiten dann machen dürfen, weil sie ja nicht generalisiert ausgebildet worden ist.
Also ich hätte die Möglichkeit, nach 2 Jahren zu sagen, ich spezialisiere mich jetzt auf die Kinderkrankenpflege, aber im Prinzip habe ich damit noch weniger Möglichkeiten, als wenn ich einfach die Generalistik machen würde.
Genau. Und ich empfehle, und wir bieten es auch nur an, die Generalistik, weil mit dieser Ausbildung, mit dem Abschluss können Sie in allen oder kann man auch in allen Bereichen arbeiten. Wir haben das jetzt auch schon so in der normalen Krankenpflegeausbildung, dass unsere Auszubildende auch nach diesen 3 Jahren, weil wir auch Kinderkrankenpflege schon im Unterricht mit drin haben, wir haben sie auch in den praktischen Einsätzen mit eingesetzt, dass die auch durchaus auf unsere Kinderstationen gehen danach, sogar auf die Kinderintensivstationen. Wir haben gerade im letzten Jahr jemanden gehabt, der ist aus der normalen großen Krankenpflege, so wie man es immer landläufig sagt, direkt in die Kinderkrankenpflege gegangen.
Und meinst du, dass das auch so möglich ist? Haben die genug Gewissen, um das auszuführen, oder fehlt denen dann etwas noch?
Also ich glaube, die müssen noch nachlernen auf alle Fälle. Mhm. Also spezielle Sachen, die Kinderkrankenschwester, die Kinderkrankenpflegerin gelernt hat, müssen die auf alle Fälle nachholen. Mhm. Das ist auch auf alle Fälle.
Ich würde ganz gerne erstmal auf ein wichtiges Thema eingehen, bevor wir komplett auf die Ausbildung zu sprechen kommen. Es ist ja sehr schwierig, überhaupt an Menschen zu kommen, die diesen Beruf ausüben wollen. Ja? Wie sind deine Erfahrungen damit? Habt ihr eine gute Resonanz oder ist es eher schwierig, an Menschen ranzukommen, die sich überhaupt noch für diesen Beruf interessieren?
Also wir hatten, sag ich mal so, in den letzten 2 Jahren ist es deutlich schwieriger geworden. Mhm. Wir hatten sonst gute Bewerbungszahlen, ne? Deutlich 400, 500 Bewerbungen auf
einmal. Das ist sehr gut.
Das ist deutlich weniger geworden. Ja. Und schwieriger. Ne? Das heißt, und es gibt auch, glaube ich, im Augenblick kein groß gutes Instrument, dort auch Leute anzuhören. Egal, ob Facebook-Kontakte, Instagram messen, es ist schwierig. Es ist schwierig, an die Menschen ranzukommen und zu vermitteln, warum es gut ist, diesen Beruf zu lernen, ganz einfach. Ne? Mhm. Dazu kommt natürlich noch eine schlechte Öffentlichkeitsarbeit insgesamt dazu. Pflege wird Gott sei Dank jetzt im Augenblick gerade ganz gut dargestellt, aber die Jahre vorher war immer Pflege schlecht. Es ist viel Arbeit, es ist Wochenende, es ist Nachtdienst, ne? es ist anstrengend, ne? Es wird schlecht bezahlt. Das war immer so ein Ding. Und dann sagen die Leute lieber natürlich, ich gehe in andere Bereiche, ne? Wo ich am Wochenende nicht arbeiten muss. Und wo ich vielleicht besseres Geld verdiene, wobei das nicht immer so ist.
Obwohl es ja schon ein angesehener Beruf ist. Also mir macht der unheimlich viel Spaß. Ich habe ihn mal wirklich, es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung. Ich sage das ja auch wirklich so und es ist wirklich in meinem Herzen drin, dass ich immer sage, ich mache meine Arbeit gerne. Ja. Aber wie vermittelt man das jemanden zu sagen, wie toll dieser Beruf ist? Hast du da Tipps?
Ja, also man kann einfach sagen, oder wenn wir auf Messen sind, oder es kommen Leute und fragen, was machen sie, ganz einfach. Natürlich kann man ganz klar sagen, ich helfe Menschen. Ja. Sieht man in vielen Dingen. Und das mache ich ja im wahrsten Sinne auch. Ich unterstütze. Ich kann dort unterstützen, wo Menschen wirklich Hilfe brauchen, ganz einfach. Wo ich sie unterstützen kann, wo ich sehen kann, das tut gut. Ja. Ich kann mit Wertschätzung, ich kann mit Empathie rangehen. Ich sehe, ich kriege es gleich zurückgespiegelt, dass ich jemandem geholfen habe, ganz einfach. Und ich sehe, dass jemand, sage ich mal, gepflegt und geheilt wird. Mhm. Ich sehe aber auch, und trotzdem ist das auch gut, wenn ich Menschen ihr Leiden lindern kann, sage ich mal. Mhm. Hospizarbeit, Palliativarbeit, auch
großes
durchaus
Thema.
Großes Thema, auch eine Arbeit, die sehr wertschätzend ist. Und das, ne? Das kann man klar machen, ganz einfach, dass man da eben auch eine wirklich zufriedenstellende Arbeit hat, ganz einfach. Ne? Das
es ist ja auch schön, also man geht ja auch ein Stück weit zufrieden nach Hause. Man sagt, ja. Mensch, ich habe Gutes getan und habe vielleicht nicht nur mein Papier von A nach B geschoben. Absolut. Und ich glaube, das ist nochmal umso wichtiger, dass wir das hier auch heute vermitteln wollen. Mhm. Was heißt es eigentlich wirklich, Pflege auszuüben? Pflege durchzuführen und sich vor allem für diesen Beruf zu begeistern, weil der bringt auch ganz, ganz viel Herzlichkeit rüber.
Auf alle Fälle.
Ja, und Menschlichkeit. Mhm. Und ja, wer soll mich denn mal pflegen, wenn das keine Pflegekräfte mehr gibt? Also ist es, denke ich, heute an der Zeit, gerade Leute zu akquirieren und zu sagen, Mensch, bewerbt euch hier für diesen Pflegeberuf. Ja.
Und vielleicht auch nochmal was viel, es gibt zu wenig Geld. Ja, es ist nicht viel, aber es gibt, also ich reicht gut bezahlter am Anfang auch durchaus Büro.
In der Ausbildung finde ich es ja gar nicht schlecht bezahlt. Also da gehen wir gleich nochmal später drauf ein. Wir wollen noch nicht so viel verraten, aber ich glaube, es ist in manch anderen Berufen wesentlich schlechter gestellt. Das glaube ich schon. Wenn ich mich jetzt für so eine Ausbildung interessiere, wie sind so die Abläufe? Ich schicke meine Bewerbung hierher. Und wenn ich Glück habe, werde ich auch eingeladen. Aber es gibt mit Sicherheit ja auch erstmal Zugangsvoraussetzungen.
Ja, ganz genau. Also es gibt einmal die gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen, die festgeschrieben sind, wo wir auch als Schule gar nicht drumherum kommen oder als Betrieb. Es sind auf alle Fälle mindestens der Realschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung. Das heißt, ich könnte auch einen Hauptschulabschluss mit einer zweijährigen Berufsausbildung haben. Das kann sein, eine Pflegeassistenzausbildung, dann hat man schon mal die ersten Erfahrungen gemacht. Das kann aber auch irgendeine andere Ausbildung sein, die man im Laufe seines Lebens gemacht hat, ganz einfach. Wir gucken natürlich nach den Noten auf alle Fälle. Das ist aber unsere, das steht nirgendwo gesetzlich. Mhm. Man sollte in dem Bereich Deutsch Naturwissenschaften tun, mindestens ein befriedigendes Ergebnis haben, weil das so Kernkompetenz ist. Ne? Mhm. Für uns spielt natürlich ganz klar noch einmal die Sprache eine ganz große Rolle, weil wir sind ein Sprachberuf, ganz einfach. Wir unterhalten uns mit Leuten und wir geben auch wichtige Informationen auf den Stationen weiter. Mhm. Also sage ich, das heißt, es müssen klare Informationen an den Arzt, an die Schwester, an den Links weitergegeben werden, wenn ich Beobachtungen habe, und die müssen klar auch formuliert sein, die müssen verständlich sein. Mhm. Da dürfen keine Fehler unterlaufen, weil jeder Fehler in seiner Kommunikation einfach einen Schaden für einen Patienten bedeuten kann, ganz einfach. Wir gucken dann natürlich in Vorstellungsgesprächen ganz klar, wie kann jemand umgehen oder hat sich mit einem Beruf beschäftigt, wo Belastungen sind. Wir haben eben schon gesagt, Schichtdienst, Wochenenddienst, Belastung körperlich, psychische Belastung, Tod, Nähe, sage ich mal, da spielt Ekel und Scham spielt auch in diesem Beruf eine ganz große Rolle. Hat sich jemand damit beschäftigt, kann er umgehen?
Kann ich das erlernen? Also selbst wenn ich jetzt sage, mir fehlt es vielleicht an gewissen Dingen, kann man sowas erlernen?
Jein, sage ich mal so. Eine gewisse Grundanlage muss da sein, auf alle Fälle. Ja, ich kann durchaus mir an Vorbildern lernen, aber ich glaube, eine Grundanlage von Wertschätzung, Empathie und sozialer Kompetenz muss da sein.
Denke ich so, genau, ne? Empathie, also, glaube ich, auf jeden Fall. Auf alle Fälle, das ist schwierig, das kann man schwer erlernen. Entweder man hat sie oder also, eher ein bisschen weniger. Also ich denke mal, jeder hat ist empathisch, aber immer auf einer anderen Skala, ne? Wenn man die mal betrachtet.
Deswegen lege ich bei uns, bei den Auszubildenden, mehr auf diesem Fokus, auf diesen Sozialskills, weil ich glaube, wenn ich jemanden unterstütze in einem Lernverhalten, Fachkompetenz kann ich beibringen. Ne? Die meisten kommen ja als Laien hier an und dann lernen sie. Und dann kann ich auch sagen, okay, oder Tools ihnen an die Hand geben, wie sie Fachlichkeit lernen. Mhm. Sozialkompetenz muss ein Grundstock da sein, ganz einfach. Ne? Also für uns ist das ganz wichtig. Mhm. Und deswegen für uns auch zu sagen, okay, wir haben unsere Kurse ganz bewusst auch durchstrukturiert in alle Altersgruppen. Wir haben also nicht nur die 17-, 18-Jährigen und auch nicht nur den Abiturienten, und, sondern wir haben ganz klar gesagt, wir möchten einen Kurs, der startet, ziemlich breit gefächert haben. Wir wollen den Realschüler, den Abiturienten, die Mutter mit den Kindern, der Mensch, der schon eine Ausbildung hat, der auch 45 ist und Lebenserfahrung hat. Mhm. Das sind so Sachen, die dann über 3 Jahre wirken auf einen Ausbildungsgang, um ihn alle, für alle Beteiligten nach vorn. Die Älteren bremsen vielleicht, die Jüngeren geben mehr Gas und nehmen die Älteren mit.
Richtig. Ne,
der mehr Lebenserfahrung, der zwei Kinder zu Hause hat, muss sich einerseits damit beschäftigen, wie bringe ich meine Kinder unter, hat viel mehr.
Also das sind die unterschiedlichen Generationen, sag ich mal, die aufeinandertreffen, die das Team ja auch wachsen. Das ist ja dann also ein Schulteam sozusagen, genau, Klassenteam. Und das macht ja wirklich was aus. Also das bringt ja was. Wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, es war damals auch so, da waren die Älteren, die schon eine Ausbildung hatten, da waren die, die gerade frisch aus der Schule kommen. Und das war wirklich so, dass es dann eine Gemeinschaft ergab.
Ja,
na, der eine bremst mal den anderen ein bisschen in seinem Verhalten, der andere ist eher aufbrausend, der andere eher ruhig. Also, und das macht ja die Mischung eigentlich aus
für das Ganze. Jetzt durch das neue Lernsystem wird ja viel auch in kleinen Teams gearbeitet, auch während des Unterrichts.
Mhm.
Und wenn wir die Gruppen so mischen, dass immer Jüngere, Ältere zusammen sind, unterstützen sich auch ganz einfach. Ne?
Mhm.
Die Älteren, wie gesagt, auch sozusagen haben viel mehr Lebenserfahrung, gehen anders an Lernen ran, sehr intensiver, bewusster, während die Jüngeren manchmal oberflächlich arbeiten. Und das trotzdem können sie sich austauschen. Die sind dann arbeiten in kleinen Teams von 4 bis 5 Leuten zu einer Fachthema und sitzen nicht nur nebeneinander und hören jemand zu.
Okay, das könntest du noch mal was zu dem, wo wir gerade auf das Lernen so kommen, einmal was zu dem theoretischen Teil sagen und nachher wollen wir noch mal auf den praktischen Part eingehen, damit man mal so weiß, also ich meine, wie war es früher, das Lernverhalten in der alten Ausbildung? Ich sage immer so schön früher, aber sie wird ja jetzt gerade noch, die letzten Züge werden ja noch ausgeleert. Und einmal den Unterschied wirklich zu der neuen Generalistik. Was ist dort anders vom Lernverhalten?
Also die Gesundheits- und Krankenpflege war von der Stundenzahl das Gleiche, sind 2500 Stunden Theorie. Was jetzt dazugekommen ist zu den 2500 Stunden, sind 280 Stunden allgemeinbildende Fächer.
Mhm.
Das heißt Deutsch, Englisch, Politik und Werte und Normen.
Mhm.
Die sind dazugekommen, ganz einfach. Was vom Lernen ist, wir gehen weg von, wie gesagt, von dem Lehrer. Das heißt Lehrervortrag. Das heißt, fürs Fortstehen und jetzt seht einer.
Ja.
Präsentiert 60 Folien, die werden irgendwie
abgeschrieben,
ausgedruckt, abgeheftet super. Und dann verbleiben die.
Mhm.
Sondern hier ist deutlich mehr eigenständiges Lernen. Das heißt also, wir zu bestimmten Fällen, ob es der Herzinfarkt ist, eine soziale Problematik oder so, gibt es immer einen sogenannten Fall. Abgeleitet aus der Praxis. Ne? Im Curriculum und in unserem Lehrplan sind diese Fälle hinterlegt und zu einem bestimmten Oberthema, einer Kompetenz, die in sogenannten Rahmenlehrplan des Landes Niedersachsen hinter oder bundesweit auch hinterlegt ist, müssen wir den Schülern beibringen, dieses Problem zu identifizieren, zu bewältigen, Lösungsstrategien zu entwickeln und sie dann vielleicht in der nächsten Situation auf ein ähnliches Problem zu übertragen.
Mhm.
Und das ist anders. Also ich während meiner Ausbildung und wahrscheinlich während deiner auch, hat dort der Lehrer gestanden, der hat links.
Und wir mussten schreiben.
Und schreiben.
Wir haben nur geschrieben,
genau, da gab es die Overhead-Folie noch.
Genau.
Ne? Da sind wir weg von, ganz einfach. Ne? Das zeigt sich auch in den Medien. Wir haben keine Whiteboards mehr, wir haben nur noch digitalisierte Tafeln. Wir haben viele Rechner, die wir bearbeiten können. Es gibt ja.
Also richtig aktueller Stand hier. Richtig aktuelles Arbeiten.
Ganz genau. Wir haben in jedem unserer Klassenräume große sogenannte Smartboard digitalisiert. Mhm. Eigentlich sage ich mal so Tablets. Und wenn man da vorstellt, kommt man sich vor wie der Wettermann oder der Mann bei der Wahl, der da die Ergebnisse vorstellt. Man wischt nur noch und macht und so. Aber damit kann man hervorragend arbeiten, ganz einfach.
Ja, es ist vereinfacht.
Ja, einfach, ganz einfach. Von der Qualität her auch. Und damit arbeiten wir. Wir haben unheimlich viele Arbeitsrechner hier, weil wir auch im Krankenhaus selber, wir haben keine Patientenakte mehr in der Form, es ist alles digitalisiert.
Ja.
Das heißt, da müssen wir die Leute auch beibringen.
Ja, und das wird ja immer noch mehr mit der Digitalisierung. Das ist ja erst der Anfang. Ne?
Und mit dem Besuch des neuen Gebäudes sind wir einfach absolut modern geworden. Wir haben ganz viel in diese Räumlichkeiten aus und auch in die digitalen Medien reingesteckt und können ganz viel damit machen.
Genau, ich darf das ja schon mal sagen. Du hast mich ja schon rumgeführt. Hier ist grandios. Also so ein Arbeiten hätte ich mir damals auch gewünscht oder so ein Lernen.
Mhm.
Und diese Gruppenräume sind wirklich schön. Man hat viele Ausweichmöglichkeiten. Es ist hell, es ist freundlich. Es gibt eine Lüftungsanlage, Klimaanlage auch,
ganz
hast du berichtet.
Genau.
Mhm. Also es ist ja wirklich Luxus. Daran war bei uns nicht zu denken. Nee. Und
wir haben jetzt Umzug. Im November haben wir wirklich über 2 Jahre im Vorfeld viel uns Gedanken gemacht mit Innenarchitekten und so, wie wollen wir ausstatten, wie wollen wir auch die Gruppenarbeit, weil die ja genutzt werden jetzt nach dem neuen Lernsystem in verschiedenen Möglichkeiten, den klassischen Raum. Wir haben Thekengrößen, wo man aktiv drin, wir haben den sogenannten richtungslosen Raum, das heißt, die Stühle sind beweglich, man kann hin und her fahren, um neue Gruppenkonstellationen wieder darzustellen. Und wir haben alle Gruppenräume zusätzlich mit Rechnern ausgestattet, plus Laptops, die wir haben. Also da sind wir wirklich das
bestens aufgestellt.
Dieses Lernen wirklich unterstützen.
Ne? Also großes Kompliment. Also ich würde dann die Ausbildung nochmal machen, wenn ich mir es aussuchen könnte, weil es wirklich schön ist. Also es macht wirklich Spaß, dann auch zu arbeiten und was zu erlernen. Das ist nicht nur der Faktor, ich schreibe was ab.
Genau, und das ist der große Unterschied, dieses selbstständige Lernen. Auch die Lehrerposition ändert sich. Wir sind nicht mehr der Lehrende oder so, der da vorne steht, sondern wir sind Begleiter.
Ja.
Wir begleiten den Schüler in der Erarbeitung und gucken, wo sie unterstützen können, wo wir Tipps geben, Anregungen. Es gibt natürlich den Experten, der da kommt, dazukommt und sich dann wieder hinstellt und sagt oder sich einfach als, sage ich mal, als Experte in diese Gruppe gibt, wo die Gruppe dann Fragen stellen kann. Ja. Also nicht andersrum, der Experte erzählt, sondern er ist da, um befragt zu werden.
Zu welchen Themen zum Beispiel?
Das ist ganz schön. Das sind die klassischen Themen. Das kann einmal Krankheitssymptomlehre sein, sage ich mal. Das heißt, das Problem des Patienten, der im Fallbeispiel beschrieben ist, ist als Beispiel der Herzinfarkt.
Ja, okay.
Ne, dann kann es, dann guckt man, hat man entweder den Arzt nochmal zum Experten dazu, Betroffene zum Beispiel. Wir haben gerade beim Thema Herzinfarkt, Herzerkrankungen, haben wir auch immer wieder Menschen dabei, die selbst betroffen sind, bis hin zu herztransplantierten Patienten, die dann in den Unterricht kommen, um befragt zu werden. Wie geht's Ihnen damit? Ne? Wie war die Nachsorge? Ne? Welche Probleme treten auf nach der Transplantation? Ne? Und das sind Sachen, die auch hängen bleiben, ganz einfach.
Ich würde gerade fragen, wenn ich nämlich Fragen stelle, dann ist das ja meistens und interessiere ich mich auch für den Gegenüber. Dann ist das viel sachlicher, dass ich was aufnehmen kann und vielleicht auch in meinem Kopf verankere, als wenn ich natürlich da so ein Blatt Papier habe und sage, ich muss das jetzt erlernen für meine Prüfung, um zu wissen, wie ist eine Reaktion oder was kann passieren. Ne? Also das bringt schon eine Menge,
Auf alle Fälle.
Gut, also das ist ja so der theoretische Teil. Wenn wir jetzt mal uns den praktischen Part angucken, was hat sich dort verändert? Ja,
also wir konnten nach dem alten Gesundheits- und Krankenpflegegesetz sind die Schüler durch alle verschiedenen Abteilungen geswitcht, sage ich mal so. Das heißt über die Chirurgie, die innere Abteilung, Gynäkologie, das waren auch Pflichteinsätze, Psychiatrie zum Beispiel. In Einsätzen, ambulante Pflege. Das hat sich insoweit geändert, dass man diese Vorgaben im neuen Pflegeberuf jetzt nicht mehr gemacht hat. Man hat das neu strukturiert, man hat das in sogenannte Orientierungseinsatz gesetzt. Das ist immer der erste Einsatz, den man macht. Das ist immer beim sogenannten Träger der praktischen Ausbildung, dort, wo man angestellt ist. Das heißt, wir haben auch Auszubildende aus anderen Einrichtungen hier bei uns in der Schule jetzt inzwischen Zeit machen für die den theoretischen Unterricht. Die sind aber in einer anderen Einrichtung, Altenheim, ambulante Pflege, angestellt und kommen. Aber die Grundstruktur ist, der erste ist der Orientierungseinsatz bei dem Träger der Ausbildung. Dann kommen zwei beziehungsweise drei sogenannte Pflichteinsätze. Also der erste Pflichteinsatz ist der wieder in der eigenen Einrichtung. Der nächste ist dann, wenn es das Krankenhaus ist, das Ausbilder ist, dann geht man ins Altenheim, dann geht man in die ambulante Pflege und dann geht man in die Pädiatrie. Und das alles in den ersten zwei Jahren.
Viele Außeneinsätze, viele Stunden.
Viele Stunden, ganz einfach. Und natürlich, was man auch sagen muss, dazwischen muss auch Theorie stattfinden. Dann werden zwei Jahre ziemlich kurz, um das alle unterzubringen. Ja. Weil viele Einrichtungen, auch wie deine Einrichtung, können ja nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Auszubildende gleichzeitig nehmen, sondern 1 bis 2 mal 3, wenn wir Glück haben, mal 4. Das heißt, die rotieren in diesen ersten zwei Jahren durch alle Einrichtungen. Und das muss aufeinander abgestimmt sein. Deswegen haben wir mit der neuen Ausbildung einen so einen Praxiskoordinator eingestellt, der genau das für die drei Jahre macht. Und wir haben bei 120 Schülern, kann man sich vorstellen, ganz viele Rotierungen drin. Und das muss abgestimmt sein mit den einzelnen Einrichtungen, dass sie dann auch da sind.
Aber das klappt gut. Also ich habe ja da öfter Kontakt und das funktioniert. Also ich glaube, wenn man das einmal richtig drin hat und sich da organisiert, dann geht das.
Wir haben ganz klar im Vorfeld für die Ausbildung einen sogenannten Dreijahresplan gemacht, wo ganz klar festgelegt wann welcher Schüler wohin geht, als Grundstock ganz einfach. Und wenn die neuen Schüler kommen, werden sie einfach alphabetisch in den Kurs neu ein und der Grundplan läuft weiter. Das heißt, ja, perfekt. Es ist immer ganz gewährleistet, dass nicht zu viel, auch nicht zu wenig ja. irgendwo sind. Und das koordiniert unser Praxiskoordinator, dass wenn dann mal Sachen auftreten, weil eine Einrichtung sagt, ich kann im Augenblick keinen nehmen, weil ich habe keinen Praxisanleiter.
Ja, das
allerdings, das sind so Sachen, dann müssen wir umzwischen. Dann können wir das anhand dieses Plans relativ einfach umstrukturieren. Und,
aber der Schüler hat ja auch eine Planungssicherheit. Also er weiß, wann ist er wo und kann für sich ja auch ein bisschen was planen.
Genau, wir haben, also wenn Schüler bei uns kommen, die kriegen vom ersten Tag an diesen Dreijahresplan. Er weiß, wann in welchem Jahr er wo in welcher Abteilung ist, kann seinen Urlaub planen. Einen Großteil Urlaubs geben wir auch vor, damit auch das die Sicherheit ist. Weil so wie es überall ist, auch nicht nur in der Pflege, denke ich mir so, der Auszubildende, das schwächste Glied am Wagen, sagt oder in der Kette, muss dann rechtzeitig gucken, kriege ich meinen Urlaub. So haben wir einen Großteil vorgegeben, wobei er heute schon weiß, wie er 2023 in den Sommerferien kann er heute eigentlich schon buchen, wenn man dann fahren kann.
Das ist auch, wo hat man das bitte, ne? Dass man wirklich eine Planungssicherheit hat.
Absolut. Ne? Die Blöcke sind vorgeplant und so weiter. Also es ist klar, die 3 Jahre sind dezidiert durchgeplant.
Okay. Also wenn wir jetzt nochmal die Praxis betrachten, es gibt ja Praxisanleiter, du hast das eben schon mal einmal vorab genommen und dann wird ja vor Ort, ja, also nicht geprüft, aber überprüft, ob jemand natürlich oder der Auszubildende dementsprechend seine Arbeit verrichtet. Damit er natürlich einerseits einen Lerneffekt hat, nehme ich an, aber auch zum anderen natürlich geschaut wird, ihn für die Prüfung vorzubereiten. Ja. Kannst du darauf vielleicht nochmal näher eingehen, was beinhaltet das Ganze?
Ja. Also vorgegeben ist, dass jeder Auszubildende in seiner Ausbildung 10% Praxiseinleitung hat. Mhm. Ganz einfach. Das heißt, 10% sind im Endeffekt 250 Stunden, die über Praxisanleiter auf den Stationen abgebildet werden. Das heißt, im Schnitt, also bei einer 40-Stunden-Woche, 4 Stunden pro Woche, wo er durch einen ausgebildeten Praxiser begleitet wird. Das kann ja auch mal eine Woche 8 und in der nächsten Woche 0 sein. Ja. Aber über den Durchschnitt müssen es 10% sein, ganz einfach. Das gewährleisten wir bei uns hier natürlich durch unsere Praxisanleiter auf der Station sind, aber durch hauptamtliche Praxisanleiter, die zusätzlich da sind, die genau das machen. Die gucken einmal, die unterstützen den Schüler, zeigen, wo er gut ist, wo er vielleicht auch Defizite hat, wo man so, aber kann auch natürlich für uns sein, eine Rückmeldung geben oder ist eine Rückmeldung, wo müssen wir nochmal gucken? Wo müssen wir vielleicht nochmal nachsteuern, weil wir als Schule eben auch dafür zuständig, Schüler als auch Stationen zu begleiten, ganz einfach. Ne? Zu sagen, okay, wo läuft vielleicht was schief? Ne? Und das können wir durch die Rückmeldung über die Praxis natürlich sehr gut machen. Ne?
Ja, das stimmt. Das heißt, also ich muss auf jeden Fall eine Praxisanleitung auf Station da haben. Das muss ja schon mal vorgewiesen sein.
Das muss sein, das ist gesetzlich auch vorgegeben.
Genau, das kann ja auch nur eine Fachkraft sein. Ja, genau, die muss ja erstmal die Ausbildung.
Das muss entweder eine Altenpflegefachkraft oder eine Gesundheits- und Krankenpflegerin sein, die dann eben die zusätzlich jetzt 300 Stunden Fachweiterbildung hat, die dort dann unterstützen kann.
In welchen Bereichen unterstützt die dann vor Ort auf Station?
Also die hat muss eben nicht nur sagen, komm mal mit, ich zeige dir mal was.
Genau, das meine ich nämlich.
Sondern so eine Anleitung muss geplant sein. Das heißt, ich setze mich mit dem Schüler hin, gucke, was ist das Ziel dieser Anleitung, wo geht es hin, bereite das vor, strukturiere dann diese Anleitung durch. Und das kann alles mal, das kann von einer kleinen Situation sein. Ich zeige dem Schüler das erste Mal das Blutdruckmessen. Das kann aber bis zu einer komplexen Pflegesituation. Das heißt, wir versorgen einen Patienten mit einer bestimmten Grunderkrankung. Das heißt, oder ich gucke an, schreibe ich eine Anamnese eines Patienten, wo gucke ich raus, identifiziere ich die Probleme, wie im Unterricht, nur am Live-Patienten ganz einfach. Genau das passiert dann drüben auch. Gucke, wo die Schwierigkeiten sind, was kann ich als Unterstützungsbedarf aufrufen, wo muss ich vielleicht jemand Externes dazu sehen, wo muss ich den Arzt mit dem Boot holen, wo muss ich den Physiotherapeuten, den Ergotherapeuten, den Logopäden.
Sehr umfangreich.
Holen. Und das muss ich, und das lernt man Stück für Stück in den 3 Jahren. Das kann der im ersten Jahr noch nicht umfassend machen, aber da können Kleinbereiche sein, aber zum 3. Jahr hin sollten Schüler eigenständig diesen Patienten versorgen können. Wir schließen dann diese 3 Jahre Ausbildung in Endeffekt mit einer oder diese Begleitung ab, indem wir eingeführt haben, dass wir kurz vor dem praktischen Examen unsere Schulstation haben, wo die Schüler dann 2 Wochen lang eigenständig unter Begleitung eine komplette Station versorgen. Mit allen Tätigkeiten, die Pflegepersonal machen muss. Das heißt, die übernehmen die Stationen, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Mhm. Wir haben Praxisanleiter als Begleitperson im Hintergrund. Ich sage bewusst Hintergrund.
Ich wollte nämlich gerade fragen. Ja, okay.
Die haben, das ist inzwischen, wir haben eine Station, unsere Unfallchirurgie-Station, die das sehr gut machen. Den mussten wir natürlich am Anfang beibringen. Das ist nicht euer Job. Ihr begleitet, ihr guckt ganz einfach.
Muss ich zurückhalten.
Muss ich zurückhalten, das ist natürlich ganz schwer.
Ja.
Es passieren natürlich Fehler. Und die erfahrenen Kräfte wissen natürlich auch, so jetzt musste das eigentlich passieren zeitmäßig.
Ja.
Die greifen natürlich
im Notfall würden sie eingreifen.
Ein, auf alle Fälle. Aber manche Fehler lässt man auch laufen. Sag mal, wenn, sage ich mal, eine Bestellung nicht gelaufen ist,
dann ist das so.
Ja. Und das macht man aber nur einmal oder vergisst man auch nur einmal. Bei der nächsten Mal ist die Bestellung raus. Ne?
Aber es ist ja ein ganz großer Lerneffekt dadurch gegeben. Also wenn ich an meine Zeiten zurückdenke, da gab es sowas überhaupt nicht. Und wir mussten uns das alles selbst beibringen oder halt diese Fehler wirklich begehen. Ne?
Diese zwei Wochen ist nochmal kurz vorm praktischen Examen ein Riesengewinn.
Ja.
Einfach selbstständig zu arbeiten. Genau das, was man im Examen
dann... Richtiger Mehrwert.
Ja, auch im Examen dann macht. Ich muss Pflege eines Patienten oder einer Patientengruppe eigenständig strukturieren. Das mache ich hier zwei Wochen unter Echtzeitbedingungen.
Ja.
Und wir haben dann als Reflexion hinten dran, und das sagen wir den Schülern auch immer vorweg vor der Station, bitte guckt, was euch schwerfällt in diesen zwei Wochen, wo ihr vielleicht noch Defizite habt. Gesteht euch das ein. Und in der Woche nach dieser Schulstation haben unser Hauptepidemie-Praxisanleiter die Gruppe nochmal durch fünf Tage, also fünf Wochentage geteilt. Das sind dann so zwischen vier und fünf Schülern, die sie bei uns in den Demoraum holen und ganz klar sagen, so, jetzt spielen wir diese 14 Tage nochmal durch. Wo sind Probleme? Und wir können das hier am Modell, sogenanntes Skills Lab, nochmal durchspielen. Nochmal üben, ganz einfach. Und können nochmal alles nochmal aufarbeiten, was aufgetaucht ist. Oder nochmal Situationen nachmachen. Das hat sich enorm verbracht. Das heißt, wir haben in den letzten 10 Jahren unsere Bestehensquote enorm und auch die Notendurchschnitt enorm nach oben getrieben, im positiven Sinne.
Ja, natürlich.
Dass wir also wirklich da auch eine Zufriedenheit bei den Auszubildenden hat. Das hat sehr, sehr viel gebracht.
Ja, das glaube ich. Also das hätte ich mir auch gewünscht in meiner Ausbildung, weil da hatte man einfach Defizite oder man musste sie dann einfach einmal durchleben und Erfahrungen einfach machen am Patienten. Und oftmals fällt man in so ein Loch rein. Ne? Man funktioniert dann, aber ob es jetzt richtig ist, weiß man dann auch nicht unbedingt. Also muss man ja schon immer so ein bisschen empathisch dafür sein, was passiert gerade und wie kann ich aus der Situation jetzt eine gute machen, auch wenn sie mal vielleicht schlecht ist. Ne? Also ich glaube, da könnt ihr ganz viel den Schülern abnehmen.
Absolut, auch im Vorfeld. Also die Rückmeldung kommt von den Schülern auch. Wenn man im Nachhinein, wenn wir die Ausbildung nach 3 Jahren nochmal reflektieren, ist das so, dass mit eins der Highlights ganz einfach, wo wir sagen, das hat uns nochmal den letzten Ding gebracht vor dem Examen, ganz einfach. Weil dann konnten wir nochmal, haben wir eine Sicherheit gewonnen, ne? Und die müssen eben alle Funktionen. Ne? Es wird eine Schichtleitung geben, die müssen den Dienstplan schreiben, die machen eine Projektmappe, die erstellen eine Projektmappe, wo sie alle Prophylaxen, alle Abläufe nochmal eigenständig erarbeiten oder die wir haben, überprüfen, ob es eine Neuerung gibt. Ne? Die müssen solche Sachen. Das heißt, die haben ein Nachschlagewerk von ungefähr 300 bis 350 Seiten in Ordner erstellt. Ja, das ist viel Arbeit.
Das
ist für die Schüler ganz viel Arbeit. Wir haben, jeder Kurs hat die Freiheit zu sagen, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Aber wenn sie es wollen, bis jetzt haben sie es alles gewollt, dann müssen sie die Arbeit investieren und dann ist das ein ganz großer Mehrwert.
Auf jeden Fall. Also richtig, richtig schöne Idee. Und auch gut, dass du das jetzt hier vielleicht nochmal einmal so sagst, weil für vielleicht Interessierte, die sich jetzt gerade überlegen, ist Pflege etwas für mich oder nicht und wie läuft das eigentlich? Es ist ja gerade wichtig, dass wir uns über solche Themen auch mal unterhalten. Denn es ist ja nicht nur, ich schicke meine Bewerbung und dann mal gucken, ob ich genommen werde und dann gucke ich mir das mal an, sondern ich sollte mir ja schon auch sicher sein, dass ich in dem Bereich hinterher auch arbeiten möchte und das auch kann und diese ganze Verantwortung übernehmen möchte, die ich dort trage.
Also das können wir garantieren für unsere Ausbildung. Wir haben eine sehr enge Begleitung. Ne? Das ist vielleicht anders, das muss man vielleicht für andere Berufe, wo die Berufsschule weg ist. Das ist der Vorteil von Gesundheits- oder Krankenpflege. Die Schulen sind immer am Krankenhaus eigentlich angegliedert. Wir haben immer eine enge Beziehung zu zur Praxis, ganz einfach. Wir haben regelmäßigen Austausch mit unseren Praxisanleitern. Das ist so in anderen Bereichen nicht. Wenn Berufsschule und Betrieb weit auseinander sind, haben die in der Regel keinen Kontakt oder wenig Kontakt. Das ist hier anders. Wir begleiten unsere Schüler eng. Wir haben mit unseren Praxisanleitern regelmäßigen Austausch. Wir haben Treffen immer tagweise treffen mit unseren Praxisanleitern. Ja. Die kommen in die Schule, wir tauschen uns zu bestimmten Sachen aus. Sage ich mal, Unterrichtsmethoden, gerade auch Lernaufgaben, die wir konzipieren oder auch die Praxis konzipiert, sind mit uns abgesprochen. Ne? Mhm. Das kann für jemanden mal nervig sein, weil wir so eng dran sind. Ne?
Ja, aber kann es auch positiv betrachten. Auch positiv,
wollte ich gerade sagen, aber auch positiv im Vorteil sein, dass wir so eng drin sind, wissen, wo Probleme auftauchen, ganz einfach, und rechtzeitig eingreifen können. Wir suchen jeden Schüler in jedem Einsatz, machen führen Zwischen- und Abschlussgespräche, um rechtzeitig eben solche Probleme, die auftauchen, auch abzufedern. Ne? Mhm. Das kann manchmal sein, dass eben vielleicht, ich sag mal, die Stimmung nicht stimmt zwischen, da müssen wir gucken, was wir da sagen, vielleicht machen wir einen Schichtwechsel, vielleicht müssen wir sogar Stationen wechseln. Oder zu sagen, okay, super gut, der kommt ja gut klar. Und für die Stationen heißt es, sie können sich natürlich schon mal gucken, wie viele Auszubildende sind da. Mhm. Wer passt vielleicht bei uns später ins Team rein, ganz einfach.
Ja,
ne?
Ja, man kann sich da schon ein bisschen was aussuchen auch. Ne? Mhm. Das denke ich auch. Wie ist das denn in den Außeneinsätzen? Du hattest ja vorhin erwähnt, die sind ziemlich viel auch draußen unterwegs die ersten 2 Jahre. Was für Stationen durchlaufen die und wie macht ihr das dort mit der Praxisanleitung?
Mhm. Also, die müssen in den ambulanten Bereich, die müssen im Bereich der Pädiatrie, wenn wir sie nicht bei uns abbilden können, und sie gehen in die Altenpflegeheime. Mhm. Das heißt, dort machen wir es ähnlich. Die haben vorweg in den Kooperationsgesprächen natürlich geguckt, gibt es dort Praxisanleiter? Wir alle Häuser wissen oder Einrichtungen wissen, dass eben diese 10% da sind. Mhm. Und wenn keine Pandemie da ist, dann dürfen wir auch wieder raus. Und wir würden im Augenblick auch diese Praxisbegleitung genauso machen, wie wir es im Haus machen. Mhm. Dass wir sagen, okay, wir kommen im Zwischengespräch, im Abschlussgespräch zu den einzelnen Häusern und fahren dahin und gucken. Und unser Praxiskoordinator wird dann, wenn wir wieder reisen dürfen, die einzelnen Einrichtungen auch nochmal besuchen, um zu gucken, gibt es da noch Sachen, ganz einfach, die man zu klären muss. Und du weißt selber, wir haben auch schon telefoniert.
Ja, der Kontakt ist gut.
wenn es irgendwas gibt, dass man sagt, da im Kontakt bleibt, sich austauscht. Ja. Und wir haben auch von einem alten Pflegeheim, haben wir Auszubildende hier, wo der Kontakt relativ gut läuft. Wir telefonieren viel. Die Menschen können auch zu unserem Praxisanleitertreffen kommen, dass auch die Praxisanleiter unter sich Austausch machen. Das heißt, da haben wir eine enge Kommunikation.
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, sowohl der Schüler als auch wir als Dienst, als Kooperationspartner sind da immer gut erreichbar und wir haben eine gute Kommunikation, um es dem Schüler so angenehm wie möglich zu machen und auch ambulante Pflege in unserem Fall jetzt natürlich zu vermitteln und den Unterschied zum Stationären zu erklären im Krankenhaus. Das ist ja einfach nochmal was ganz anderes. Und den Schülern gefällt das auch ganz gut. Also wir haben positive Resonanzen. Also von daher läuft das, glaube ich, auch recht reibungslos. Und sie haben natürlich auch bei uns die Aufgaben, die wir denen dann geben oder die wir gemeinsam absolvieren im ambulanten Bereich. Und somit hat man natürlich aus jeglichem Außeneinsätzen seine Erfahrungen, die man hinterher hat. Ne? Oder dann vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, in welchem Bereich möchte ich arbeiten.
Was sich jetzt natürlich zu der neuen Ausbildung ändert für die ambulanten Bereiche. Mhm. Die Schüler sind immer aus dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr. Mhm. Sonst war es so, dass die ambulanten Dienste durchaus mal einen Schüler von uns gekriegt haben, die im dritten Ausbildungsjahr die natürlich deutlich weiter sind in ihrer Entwicklung. Das ist eine Erfahrung, die wir mal gucken, wie sich das entwickelt, was da die Rückmeldung kommt. Mhm. Also das ist schon für die Kooperationspartner natürlich. Und da ist dann immer erstes und zweites Ausbildungsjahr, ne? Die erst einen gewissen Teil an Inhalten gehabt haben. Aber das ist fällt mir jetzt so ein Unterschied für die ambulanten Bereiche auch. Es wird nie einen aus dem dritten Lehrjahr geben.
Aber es macht jetzt also keinen fachlichen Unterschied. Also ich habe jetzt die ich bisher hatte, kann ich nicht sagen, dass das einen Unterschied gemacht hat. Also natürlich haben die mehr Wissen im dritten Lehrjahr. Natürlich können die noch eigenständiger arbeiten. Mhm. Aber wenn jemand wirklich gewillt ist, diese Ausbildung zu machen und auch gut an diesem Lerneffekt teilhaben lässt oder sich selber ein bisschen bemüht, ist das gar kein Problem. Also das muss man wirklich sagen, die sind alle sehr gut fachlich und auch also von der Praxis her kann man da nichts sagen. Das ist, glaube ich, gut organisiert. Und da sind sie oder werden gut begleitet. Mhm. Ne? Ich glaube, es hängt ja auch viel an der Begleitung, an den Kursleitungen vielleicht.
Ja, auf alle Fälle. Ne? Mhm. Also wir haben, klar, wir sagen, wie wollen wir machen, das ist für uns eine Grundstruktur, egal welcher Kursleitung ist, haben festgelegt, also diese begleitenden Gespräche zwischen Abschlussgespräche, wir machen Lernberatungsgespräche mit den Schülern. Wir sind immer rechtzeitig, wenn sich Defizite zeigen, ne, sind wir in den Gesprächen. Und vielleicht auch nochmal zur Praxisanleitung. Bei unseren hauptamtlichen Praxisanleitungen kriegt jeder Schüler nach der Praxisanleitung ein Gespräch über den Tag. Und es ist ein ausführlicher Bericht geschrieben, den jeder an die Hand kriegt. Mhm. Ne, und sagt, okay, der ist nach Kompetenzen strukturiert. Ja. Dort wird einmal Sozialkompetenz, mhm, Fachkompetenz, Personal- und Methodenkompetenz nochmal geschrieben. Das ist meistens 3 bis 4 DIN A4 Seiten.
Ja, braucht man auch, ja.
Und den kriegt jeder mit. Und den kann, das wissen auch unsere Stationen, natürlich auch zu sagen, okay, da kann die Station nochmal gucken, zeig mir den doch mal. Mhm. Und im Einführungsgespräch kann man dann aufgrund dieser Einschätzung auch schon mal die Lernziele für den Einsatz festlegen.
Ja.
Wenn einer 3-mal hintereinander in seiner Praxisanleitung steht, ich muss nochmal meine Tagesstruktur aufmachen oder ich muss nochmal lernen, Blutdruck zu messen, dann ist für die Station, die sich so einen Zettel anguckt, natürlich so, dann wissen wir schon mal, ein Thema der nächsten Praxisanleitung wird Tagesstruktur sein oder Blutdruck messen.
Ja, super.
Sein,
ne? Ja, also das hilft ja auch schon mal ungemein, auch für die Praxisanleiter, damit man da auch nochmal explizit auf denjenigen eingehen kann, ne? Und nicht Sachen macht, die sowieso schon sitzen. Also man muss ja da unterstützen, wo noch Bedarf besteht.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, schön. Wenn wir uns jetzt nochmal über die Ausbildung unterhalten in Sachen, wie akquiriere ich Menschen, hast du ja schon ein bisschen was drüber gesagt vorhin. Die Menschen wollen ja mit Sicherheit auch jetzt hören, was verdiene ich? Ja, wie könnte so mein Tagesablauf aussehen in der Pflege? Können wir das noch ein bisschen beleuchten? Hm.
Also wir steigen ein beim Ausbildungsgehalt. Im Augenblick stand, ich glaube, bei knapp, ich sag mal rund im ersten Ausbildungsjahr 1.100 Euro.
Das ist schon gut bezahlt, ne?
Ist dann im dritten Ausbildungsjahr im Augenblick bei 1.300, 1.350. Mhm. Das steigt jedes Jahr, weil wir tarifgebunden ja sind. Mhm. Ich glaube, das erste Gehalt einer Krankenschwester liegt bei uns im Augenblick, glaube ich, knapp 2.400, 2.500. Mhm. Ohne irgendwelche Zulagen, das muss man sagen. Auch bei den Auszubildenden ist das so, dass dort Wochenendzuschläge und bei den Ausgebildeten dann natürlich Nachtzuschläge, mhm, Feiertag und sowas kommt dann noch oben drauf, ganz einfach. Was unsere Auszubildenden als auch die Examinierten kriegen eine sogenannte Ergebnisbeteiligung. Im November nochmal, das ist fast ein volles Monatsgehalt. Mhm. Das gibt es im November nochmal oben drauf. Ne?
Woran ist das gegliedert?
Das ist grundsätzlich, es ist je nach einer Truppe gegliedert und das sind 80-90% immer. Es ist kein Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, mhm, sondern es ist, nachdem wir vor vielen, vielen Jahren durch Rhön oder Helios übernommen worden sind, ist das eine sogenannte Ergebnisbeteiligung, ganz einfach. So nennt sich das. Das war ist im Endeffekt in anderen Betrieben heißt es Gewinn. Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld. Bei uns ist das so gewesen.
Okay.
Das ist so, tariflich dann irgendwann mal.
Also es ist nicht gegliedert, dass das irgendjemand nicht bekommt.
Nein, gar nicht.
Genau, also
das bekommt jeder Mensch.
Bekommt jeder.
Genau, das bekommt jeder. Und auch die Auszubildenden.
Ja. Ne? Okay. Das heißt, also man ist ja nicht schlecht gestellt mit dem Gehalt. Also ich glaube, damit kann man gut leben. Nochmal einen Grund mehr, um zu sagen, kommt in die Pflege.
Also, und wenn ich dann auch für uns Werbung machen, die Schüler und alle Mitarbeiter, ist es so, dass die zusätzlich noch eine private Krankenversicherung kriegen, umsonst. Mhm. Wir haben sogenannte Helios-Card. Das heißt, alle Mitarbeiter bei uns sind zusätzlich Zweibettzimmer, Chefarztwahl und so weiter in allen Helios-Einrichtungen bundesweit und auch bei unserem Kooperationsverband in Spanien, sage ich mal so.
Ui, okay.
Ja, also das ist nochmal ein Wink. Wir haben verschiedene Programme, dass man sagt, unsere Hansefit-Karte, das heißt für 20 Euro im Monat kann jeder Auszubildende bestimmte Fitnessstudios besuchen, ganz einfach. Ne? Also um dort, wir haben, also es gibt viele attraktive Angebote, nicht Schulsport, sondern im Krankenhaus, Betriebssportgruppen, Bogenschießen, Fußball, Volleyball und solche Sachen.
Also schon recht umfangreich auch. Also ihr habt euch da auch sehr gemausert.
Ja, absolut.
Und seid gewachsen.
Zumal mit dem Gelände hier, der Standort seit 2011, wir haben einen Sportplatz drauf, der auch nicht zugebaut worden ist, sondern der ist erhalten worden. Den kann man nutzen, ganz einfach. Mhm. Den nutzen wir als Schule auch zum Thema Gesundheitsförderung, Prävention, ganz einfach. Ne? Wir haben dort Beachvolleyballplätze angelegt, ne? Den wir regelmäßig nutzen. Also das heißt also, Gesundheitsförderung, Prävention spielt bei uns auch in der Ausbildung als auch im Krankenhaus selber eine große Rolle.
Also für Ausgleich ist gesorgt.
Ja, absolut.
Ja, sehr schön. Prima. Und wenn wir uns nochmal über die Aufstiegsmöglichkeiten vielleicht unterhalten. Mhm. Vielleicht möchte ja nicht jeder auf Station bleiben oder sagt, nee, ich möchte eigentlich was ganz anderes tun. Mhm. Was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich examinierte Kraft bin.
Ja, also vielfältig. Also wirklich inzwischen eine große Breite an der ich will. Es gibt Fachweiterbildungen natürlich, die ich machen will, kann. Anästhesie, Intensiv, OP. Ich kann im Bereich Diabetes gehen, Onkologie, Palliativpflege. Die Weiterbildung kann ich natürlich machen. Ich kann, das bieten wir jetzt auch bei uns im Bildungszentrum an, den Praxisanleiterkurs machen mit 300 Stunden. Man kann die Fachpflegeleitungsausbildung machen, sage ich mal. Das sind ungefähr 770 Stunden, knapp 2 Jahre, um Stationsleitung zu machen. Mhm. Wenn man ein bisschen außerhalb geht, habe ich natürlich die Möglichkeit, im Bereich des Studiums, Pflegemanagement, Pflegepädagogik, Pflegewissenschaft. Mhm. Also da gibt es für viele, viele Bereiche, die ich dort weitermachen kann. Also da ist also jedem Interesse eigentlich kann sich abholen.
Ja, ich finde auch, ne, man könnte sich ja auf die Pädiatrie stürzen, auf ganz die Demenzversorgung, ja, man kann in die ambulante Pflege, ja, genau. Also das ist ja wirklich, sind dann da keine Grenzen gesetzt und das macht es so vielfältig. Und selbst wenn ich sage, vielleicht Station habe ich jetzt gerade zu viel, möchte ich nicht mehr, mich reizt jetzt irgendwie, was ich das Altenheim auf Station oder die ambulante Pflege oder die Kinderstation, ich habe ja echt viele Möglichkeiten oder ich weiß gar nicht, kann man auch auf OP-Schwester gehen? Ja, habe ich klar, da auch natürlich die Möglichkeit? Ja, ne? Das genau. Also ich kann mich da ja wirklich in jeglicher Form umorientieren.
Also
ja.
Gerade die Spezialsachen, Anästhesie, Intensiv-OP, ist für die Leute, die dann doch nochmal, wenn wir wieder beim Geld bleiben, mit den Bereitschaftsdiensten, hat man da nochmal die Möglichkeit, nochmal deutlich mehr Geld zu verdienen, weil Bereitschaftsdienste, Nachtdienste in diesen Fachabteilungen natürlich sehr gut bezahlt werden.
Ja, natürlich. Muss ja auch einfach. Ja. Also sonst würde es keiner mehr tun. Nee, ne? Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, sehr schön. Danke, dass wir heute hier sein durften.
Gerne.
Dass wir uns über das Thema Ausbildung, Generalistik unterhalten können. Ich möchte jetzt nochmal daran appellieren, an alle, die Lust bekommen haben auf die Pflegeausbildung. Meldet euch gerne bei Jens oder auch bei mir. Bei mir kann man auch ausbilden im ambulanten Bereich. Wir vermitteln das gerne untereinander. Und vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank. Ja, dann verabschieden wir uns hier heute. Genau. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zur nächsten Folge des RekaCast, unser gemeinsamer Weg rund um die Pflege.
Und die Dankbarkeit lässt uns alles vergessen.